Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 17. Zu Gast in einer der modernsten Unfallkliniken Deutschlands, Teil 2.
Sie haben, Herr Professor Kiel, mehrfach auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Rettungswesen in Deutschland zu erneuern. Warum?
Na, der Rettungsdienst ist trotz aller gesetzlichen Regelungen in den Ländern ja eine gewachsene Struktur geworden. Hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Es gibt so einige Dinge, die sind evolutionär entstanden, ohne dass sie einer rationalen und Planung unterworfen wurden zuvor. Und das ist ja immer bei so Sachen schlecht, wenn das so ist. Und wir haben im Prinzip ein paar Hotspots in dem rettungsdienstlichen Struktur. Wir reden jetzt von der medizinischen rettungsdienstlichen Notfallversorgung. Ich bleibe jetzt mal von Feuerwehr und Polizei weg. Da verstehe ich mich zu wenig von, sondern von der medizinischen Notfallversorgung durch den Rettungsdienst. Die haben sich über viele Jahre entwickelt und sind aber an einigen Punkten auch nicht gesteuert worden. Und da gibt es in meinen Augen drei zentrale Themen. Das allerschlimmste oder wichtigste ist die Steuerung des Rettungswesens durch die Leitstellen. Es war mal so, als ich angefangen habe mit Rettungsdienst, dass wir darunter gelitten haben im Rettungsdienst, dass die Menschen den Rettungsdienst nicht rufen. Da hat einer Herzschmerzen gehabt und dann hat er am nächsten Morgen den Hausarzt rufen wollen und die Nacht hat er nicht überlebt, weil er einfach gestorben ist. Anderer hat einen Schlaganfall und meldet sich nach 12 Stunden, nachdem der Hausarzt zum Hausbesuch gekommen ist. Viel zu spät. Und dann haben wir vor 30 Jahren angefangen, Riesenreklame für den Rettungsdienst zu machen. Große Schilder auf die Rettungswagen gemacht, Schlaganfall ein Notfall, bei Brustschmerz 112. 30 Jahre lang ist das her. Jetzt machen die Leute das, jetzt rufen sie an, aber wir haben nicht gelernt, dass wir dann diese Anrufe in den Leitstellen sortieren und die wirklichen Notfälle für den Rettungsdienst hochkompetent und schnell beantworten und das, was nicht dahin gehört, eben nicht vom Rettungsdienst versorgen lassen. Und das ist der große Fehler Nummer 1. Die Leitstellen haben keine Strukturen entwickelt, die existent sind. Die muss man nur einsetzen, damit der Rettungsdienst keine Einsätze unnötigerweise fährt und damit das System belastet, immer mehr Autos, immer mehr Zeitverzögerung und so weiter produziert. Das ist ein grobes Versäumnis, was vorhersehbar und vermeidbar war. Und was ein bisschen durch, sag ich mal, auch die Auffassung dadurch gefördert wurde, dass natürlich jeder denkt, ach, ich habe 3 Autos mehr, also bin ich noch wichtiger. Viele Autos waren immer gut. Jetzt stellt man fest, dass das vielleicht auch nicht so gut ist.
Also viele Autos, viele Rettungswagen.
Richtig, ja. Genau. Je mehr Autos ich habe, umso wichtiger bin ich als Chef von so einem System. Das ist natürlich eine falsche Perspektive. Ich habe ja nicht mehr echte lebensbedrohlich Erkrankte. Also Steuerungspunkt Nummer 1 ist die Leitstelle. Das zweite, was wir versäumt haben, ist, dass wir die Menschen, die da draußen die Arbeit machen und bei denen im nichtärztlichen Bereich durch Rettungsassistentengesetz und durch Notfallsanitätergesetz erhebliche Qualifikationsschübe möglich geworden sind, dass wir die nicht angemessen einsetzen, ihren Qualifikationen entsprechend.
Telemedizin, KI, so etwas? Oder?
Nein, es reicht ja schon, wenn ein Notfallsanitäter das alles, was er gelernt hat, auch tatsächlich machen muss.
Und machen darf.
Dürfen. Also wir können ja nicht bei der Medizin davon reden, dass einer was darf, wenn er dafür bezahlt wird. Also wenn Sie Fliesenleger haben, dann darf der nicht die Fliesen an die Wand kleben, der muss die an die Wand kleben, denn sonst kriegt der Ärger mit seinem Chef.
Aber gibt es nicht die Debatte, Herr Professor Kiel, dass in manchen Bundesländern der Notfallsanitäter bestimmte Medikamente verabreichen darf und in anderen Bundesländern nicht?
Die Diskussion gibt es. Wir haben einen krassen Unterschied zwischen den Bundesländern in den zugeordneten Kompetenzen. Aber ich störe mich an den Begriff dürfen. Mhm. Es kann doch nicht der Beliebigkeit und dem Eigenengagement einer Fachkraft überlassen werden, ob, wenn sie jetzt Brustschmerzen haben und nicht auszuschließen, sondern einen Herzinfarkt haben, ob sie zwei bestimmte Medikamente gespritzt bekommen oder nicht. Das kann nur medizinisch definiert sein. Und wenn jemand dann Geld dafür bekommt, dass er mit Blaulicht dahin fährt und die Verantwortung für den Patienten übernimmt, dann muss er das machen. Und er muss so ausgebildet sein, dass er es auch machen kann. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das geht. Das kann nicht dürfen sein. Es geht um Behandlungsaufträge. Und das ist leider versäumt worden, diese Behandlungsaufträge klar zu definieren. Idealerweise deutschlandweit gleich. Kann auch nicht sein, dass ich im Bayerischen Wald schlechter dran bin, als wenn ich irgendwo in Mittelhessen meinen Herzinfarkt erleide. Das ist schwer mit dem Grundrecht vereinbar. Vor allem, wenn die gleichen Berufsgruppen dahin fahren, verstehe ich nicht, warum das so sein muss. Es gibt medizinische Regeln. Im Krankenhaus ist ja auch passiert auch das Gleiche, ob Sie in Bayern ins Krankenhaus sind oder in Nordrhein-Westfalen. Da wären Sie identisch behandelt, aber im Rettungsdienst leider nicht. Und das haben wir auch versäumt, dass diese ganze Perspektive, diese Entwicklungsmöglichkeit genutzt wird. Und die, da kommen wir zum dritten Punkt, ist deswegen versäumt worden, weil wir mit viel zu vielen und viel zu schlecht qualifizierten Notärzten im System unterwegs sind. Und diese Notärztinnen und Notärzte im Gegensatz zu den Notfallsanitätern überhaupt keinen Qualifikationsvorsprung oder Weiterentwicklung bekommen haben. Wenn wir jetzt zurückblicken, sag ich mal 25 Jahre, 30 Jahre zurück, dann gab es mal ganz früher 520 Stunden Ausbildung für den Rettungssanitäter. Dann gab es Anfang der 90er das Rettungsassistentengesetz, 2 Jahre Ausbildung. Erste Professionalisierung. Dann gab es vor über 10 Jahren Notfallsanitätergesetz, 3 Jahre Ausbildung. Von 3 Monaten auf 3 Jahre. Notärzte, bei Notärzten ist gar nichts passiert. Notärzte sind immer noch die einzigen Ärzte, die keine Fachärzte sein müssen, um draußen Leben zu retten.
Deswegen fordern Sie die Ausbildung des Notarztes.
Richtig. Wir müssen dazu kommen, dass wir Notärzte nicht zu jedem Mist schicken, den eben auch Notfallsanitäter erledigen können, weil ein paar Medikamente gespritzt werden mussten, aber derjenige nicht unmittelbar gerade stirbt und den 10 Jahre erfahrenen Intensivmediziner braucht. In 90% der Fälle, wo wir mit Blaulicht hinfahren, gibt es keine unmittelbar lebensrettenden Maßnahmen. Trotzdem ist bei diesen 90% der Fälle in der Hälfte der Fälle ein Notarzt vor Ort, ohne dass er irgendwas Sinnvolles tun müsste, was nicht auch ein anderer tun kann. Wohingegen bei den 10 oder 5%, wo wirklich die Wurst brennt, wir jemanden brauchen, der nicht, sag ich mal, 2 Jahre Assistenzarzt ist und einen 80-Stunden-Kurs macht, sondern jemand, der auch zum Beispiel bei uns in der Klinik retten darf. Wissen Sie, die Leute, die bei uns von Oberärzten überwacht werden in der Notaufnahme, die dürfen draußen alleine Notarzt fahren, ohne dass sie überhaupt einen Oberarzt rufen können. Den gibt es nämlich gar nicht da draußen. Ja? Und hier bei uns gibt es 10 Jahre mehr Erfahrung in der Supervision oder in der Zusammenarbeit. Wenn der gleiche Patient die Kliniktür überschreitet, kommt die geballte Kompetenz und draußen gibt's weder Kontrolle noch Qualität.
Eine der wichtigen Stellschrauben, Herr Professor Kill, in diesem ganzen System vorgeschaltet, ist ja die Leitstelle. Ist die schon so, wie sie sein sollte, oder kann man da etwas verbessern? Gibt es Vorbilder, etwa in Österreich, habe ich immer gehört, die das viel besser machen, weil sie eine standardisierte Abfrage haben. Ist das etwas, was wir wirklich auch machen sollten?
Nein, wir sollten das nicht machen, wir müssen es machen. Von sollen oder sollten kann nicht mehr die Rede sein. Es ist zwingend erforderlich. Es wird zukünftiger, klarer Standard werden. Das wird auch immer mehr in den Rettungsdienstgesetzen drinstehen. Wir müssen standardisiert mit festen Regeln diese Notrufe bearbeiten in den Leitstellen und feste Reaktionen darauf haben, die differenziert sind und die auch die Entsendung oder Übergabe an Systeme, die nicht Rettungsdienst sind, beinhalten. Es gibt viele Beispiele dafür weltweit. Deutschland ist da maximal hinten dran, muss man ganz klar sagen. Ist schwer zu quantifizieren, aber ich behaupte mal, dass mindestens die Hälfte der deutschen Leitstellen da ganz, ganz viel Luft nach oben haben. Wahrscheinlich sind es 80 oder 90%.
Ja, es gab ja eine Untersuchung, wo 2 Leitstellen ausfindig gemacht worden sind. Eine davon war in Oldenburg, die diesen Standard erfüllen, den sie einfordern, und der Rest eben nicht. Eben einheitliche Qualitätsstandards für Leitstellen, standardisierte Notrufabfrage, Frage ist halt, wer setzt es um und in welcher Form?
Rettungsdienst ist ja gesetzlich reguliert. Nun gibt es aktuell die Diskussion, wie weit der Bund jetzt eingreift. Ich persönlich halte das für hochgradig erforderlich. Denn die Länder machen auch dort, was sie wollen und sagen, ist doch alles super und Tofte. Ist aber nicht super und Tofte. Es wird nur so gehen, Rettungsdienst ist ja durch gesetzliche Rahmenregelungen definiert, dass der Gesetzgeber idealerweise auf nationaler Ebene schlichtweg sagt, pass auf, Rettungsdienst wird ja von den Krankenkassen bezahlt. Wenn ihr Geld für eure rumfahrenden Autos haben wollt, dann ist das die Anforderung.
Das ist halt die Frage, welche politischen oder gesetzlichen Änderungen aus Ihrer Sicht notwendig wären, um diese umfassende Reform des Rettungswesens voranzutreiben.
Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren weiterkommen, wenn wir darauf warten, dass die Länder ihre eigenen Rettungsdienstgesetze reformieren. Auch wenn zumindest hier in NRW gerade ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist. Da gibt es einen Entwurf, der könnte schlimmer aussehen, der gerade seit heute unterwegs ist in der Anhörung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Medizin oder das Recht auf medizinische Versorgung oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein verbrieftes Grundrecht unserer staatlichen Grundordnung ist. Und damit ist der Bund in der Pflicht, diese Grundordnung umzusetzen. Da gibt es kein Vertun. Der Bund sorgt dafür, dass ich eine Krankenkasse haben muss, dass irgendwo Krankenhäuser da sind und ich sag mal, sagt, was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt. Und dass der Rettungsdienst traditionell in Länderhoheit ist, mag ja irgendwie in bestimmten Bereichen begründet sein. Aber wenn medizinische Qualität gefordert ist, kann das nicht der Beliebigkeit von Landesregelungen überlassen sein. Das geht nicht.
Genau, das ist auch das Kernargument eines Gutachtens, das die Björnsteiger-Stiftung in Auftrag gegeben hat und das Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio, der langjährige Richter am Bundesverfassungsgericht, erstellt hat. Was Sie sagen, hat er genauso bestätigt, dass es eben eine Zuständigkeit gibt des Bundes, die abgeleitet werden kann. Und insofern der Bund in der Pflicht ist. Aber was natürlich ein Punkt ist, der mich auch immer umtreibt, ich glaube viele Menschen, ist, wenn eine solche Lücke erkannt wird im System, dass es nicht per se schon den Antrieb gibt, der Länder zu sagen, okay, wir sehen das hier, wir setzen uns zusammen und wir machen was. Stattdessen gibt es die Kleinstaaterei, das Beharren auf eigenen Zuständigkeiten. Und wir fallen im internationalen Vergleich immer weiter nach hinten, wissend, dass andere es besser und anders machen.
Wissen Sie, das Problem ist ja immer dann, wenn ich zu der Erkenntnis gelange, das ist in Ländern, bei Politikern, das ist aber bei einem selbst auch so. Wenn man feststellt oder gesagt bekommt, dass etwas so nicht gut ist, dann wird man damit konfrontiert, dass das, was man bisher gemacht hat über Jahrzehnte und wo man sich vielleicht auch selber bei gut gefühlt hat oder sich selber auf die Schulter geklopft hat und allen erzählt hat, wie toll man etwas macht, dass das nicht gut war. Und das ist, glaube ich, für den Menschen insgesamt ein ganz, ganz großes emotionales und intellektuelles Problem, etwas zu verändern, anders zu machen und nicht dabei sich selber irgendwo die Schuld zuzuweisen, dass man etwas schlecht gemacht hat. Sondern der Mensch, ganz allgemein, und die Politiker sind ja auch nicht anders, denkt immer, dass alles seine Richtigkeit hat und kommt überhaupt nicht damit zurecht, festzustellen, dass er vielleicht was nicht gut gemacht hat. Und es braucht eine ungeheure Größe, etwas zu ändern, etwas anders zu machen, womöglich noch nicht mal selber auf die Idee zu kommen, sondern es gesagt zu bekommen und damit zur Kenntnis zu nehmen, dass man 20 Jahre lang vielleicht daran schuld ist, dass Menschen gestorben sind, weil man es nicht vor 20 Jahren schon gemacht hat. Und das führt zu einer Abwehrhaltung, die sagt, ist doch alles gut. Ist doch alles perfekt, ist doch alles super, ja, weil sonst muss man sich eingestehen, dass man was nicht gut gemacht hat. Und das können ganz, ganz wenige Menschen nur.
Wenn wir den Blick nochmal in die Praxis richten der Notfallversorgung, wie wichtig ist da aus Ihrer Erfahrung die Zusammenarbeit mit Ersthelfern oder Freiwilligen in der Notfallversorgung? Und da gibt es ja die Diskussion oder die Frage, können Apps oder digitale Plattformen hier etwas verbessern und zum Guten noch ins Werk setzen?
Wir haben ja ein Riesenproblem in der außerklinischen, präklinischen Notfallmedizin und damit auch dem Rettungsdienst, nämlich die Tatsache, dass Notfälle überall auftreten können, zu jeder Zeit, an jeder Stelle in der Fläche, wo Menschen sind. Und nun ist es völlig unmöglich, dass wir in Sekundenschnelle überall mit dem Rettungsdienst sein können. Das geht einfach nicht. Und das geht auch gar nicht, weil selbst wenn wir jetzt in jedem Dorf einen Rettungswagen stehen hätten, dann sitzen da Leute drauf, die dann auch kaum noch Einsätze haben. Es geht halt einfach nicht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, in welchen Notfallsituationen können wir auch bei einer guten rettungsdienstlichen Flächenausstattung, brauchen wir noch Systeme oder irgendwelche Unterstützung, damit Menschen eine erste Versorgung bekommen. Und da reden wir ganz klar immer wieder um das Thema Kreislaufstillstand und Reanimationssituation, wo selbst wenn wir nach 8 Minuten mit dem Rettungsdienst da sind, einfach schon mal 4 Minuten zu spät sind oder 4 Minuten später, als es ideal wäre, sagen wir mal so. Also müssen wir gucken, wie kommen wir irgendwo hin, dass wir möglichst viele erste Maßnahmen an einer Einsatzstelle kriegen. Und da muss man sich halt jetzt mal überlegen, was kann unsere digitale Welt für Systeme machen, mit denen wir das hinkriegen. Das können wir jedem in der Grundschule reanimieren beibringen. Das ist aber ein sehr langfristiger Prozess. Das schadet sicherlich nicht. Aber am einfachsten ist ja, wenn die Menschen, die in der Nähe sind und ist da mal jemand, der plötzlich umfällt und tot ist, der wählt nie selber den Notruf. Das kann er nämlich nicht mehr. Ist auch so ein Thema. Könnte er vielleicht, wenn seine Smartwatch seinem Handy sagen würde, dass er tot ist, dann könnte er das auch für ihn anrufen. Soweit sind wir aber auch noch nicht. Aber die in der Nähe sind, die könnten ja was machen. Die sind oft auch persönlich in Bezug dazu. Also 80% der lebensbedrohlichen Notfälle passieren im Augenzeugennähe von Angehörigen. Also meistens sogar zu Hause. Das heißt, ideale Bedingungen, der will einer sogar helfen, wenn er könnte. Und natürlich müssen wir dann gucken, wie wir den zum Helfen bringen, wie wir den anleiten, wie wir dann vielleicht über sein Smartphone sozusagen schon mal unterstützen. Und dann müssen wir halt überlegen, gibt es vielleicht jemanden, der helfen könnte, der schneller ist als der Rettungsdienst. Und ich finde es zutiefst bedrückend, muss ich sagen, dass ich mich an viele Szenen erinnere, wo wir mit unseren Rettungsfahrzeugen 12 Minuten irgendwo ins Nirgendwo gefahren sind, da waren 12 Minuten schon schnell und kam uns ein Polizeiauto entgegen, das Streife gefahren ist, nach 7 Minuten und wir sind an 3 Feuerwehrhäusern vorbeigefahren mit freiwilligen Feuerwehren, die alle nach 2 Minuten im Auto sitzen, weil die im Dorf wohnen, ja. Und wir fahren an allen vorbei und sind die Ersten, die ankommen, die was tun.
Weil sie aber auch die Ersten waren, die alarmiert worden sind, wahrscheinlich.
Nein, weil die anderen nicht alarmiert wurden. Ja. Weil die Polizei Streife fährt und nicht weiß, dass 500 Meter weiter sie jemand reanimieren könnte, weil die freiwilligen Feuerwehren nur dann kommen, wenn es brennt und nicht irgendeiner sagt, pass auf, die Feuerwehr fährt 700 Meter dahin. Menschenrettung ist doch Aufgabe der Feuerwehr. Wir schicken die nicht, das sind keine Profis, aber die haben auch einen Erste-Hilfe-Kurs. Die können mindestens mal so viel wie die Oma, die neben dem Opa ist zu Hause und da versucht jetzt auf dem Brustkorb rumzudrücken. Und diese Vernetzung der Systeme, wir haben Systeme der professionellen und der organisierten Notfallhilfe, Blaulichtautos. Und die fahren aber nicht hin. Die werden nicht hingeschickt und sie fahren nicht hin. Und das ist ein Ding, was wir uns da leisten, das entbehrt jeder Argumentationsgrundlage.
Aber wie kann man das ändern?
Indem er für Sorge trägt, dass alle Organisationen, also wir haben ja diese berühmten Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, heißen kurz BOS, das sind alle, die diese tollen Funkgeräte im Auto haben und Blaulicht auf dem Dach haben, salopp gesagt die große Blaulichtfamilie, dass jeder aus der Blaulichtfamilie, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, der dann der Nächste ist, dahin geschickt wird. Wir haben hier eine hohe zweistellige Anzahl an Streifenwagen in Essen, die durch die Stadt fahren, also wesentlich mehr als die RTWs in den Wachen. Aber die erfahren nicht, wenn da irgendeiner liegt, außer sie kommen zufällig vorbei und es liegt einer neben der Straßenbahn. Aber die werden nicht dahin geschickt, ja, weil man das nicht macht, weil keiner irgendwo es auf die Idee kommt, dass das vielleicht sinnvoll ist. Und das ist schlecht. Und es kann doch nicht sein, dass der Staat Menschen bezahlt dafür, dass sie die Sicherheit der Bürger sicherstellen. Wir aber diese bezahlten Kräfte, die müssen auch, kommen nicht mehr auf uns zu Hause, sie sitzen da und fangen gerade keinen Verbrecher. Oder sorgen nicht dafür, dass einer nicht totgeschossen wird. Ist ja gut, wenn sie es verhindern, dass einer totgeschossen wird, aber da ist schon einer tot. Den könnte man auch retten.
Und den könnte man reanimieren. Und die haben ja auch alle einen Erste-Hilfe-Kurs. Und wahrscheinlich liegt er auch nicht Jahrzehnte zurück, sondern ist relativ aktuell oder erneuert und könnten bei einer entsprechenden Alarmierung, Notierung dann auch dahin fahren und relativ schnell mit Blaulicht und dort helfen.
Richtig. Und ich habe nie erlebt, dass Polizisten an solchen Einsatzstellen waren, wenn sie zum Beispiel zufällig da waren und nicht sachgerecht den Patienten versorgt sind. Das machen die, selbstverständlich. Das können die auch. Auch Feuerwehrleute können das. Auch die haben eine erste Hilfe. Es war deutlich länger noch. Und die können das auch. Aber wenn die das nicht wissen und wenn wir sozusagen so engstirnig unser System betreiben, ja, dass da, also natürlich sind Ersthelfer mit Apps eine super Sache. Aber es kann doch nicht sein, dass wir dann auch noch 3 Ersthelfer mit einer App auch noch am Feuerwehrauto vorbeifahren. Also wir müssen doch alle nutzen und einfach streng danach, wer ist der Schnellste? First come, first serve.
Was motiviert Sie eigentlich persönlich, sich so intensiv für die Verbesserung des Rettungswesens einzusetzen? Gab es da ein persönliches Erlebnis, das Sie da besonders motiviert oder geprägt hat?
Ich sehe seit 40 Jahren so ungefähr im Wochentakt Dinge, die mich motivieren und motiviert halten, wo ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein und warum machen wir das nicht anders? Ja? Also ist zum Glück, es gibt nicht das Schlüsselerlebnis, dass irgendwie ein Angehöriger von mir daran verstorben ist, dass niemand rechtzeitig kam oder so, zum Glück nicht. Aber vielleicht laufe ich zu sehr mit offenen Augen durch die Gegend oder würde mich vielleicht auch als open-minded bezeichnen und nicht den Konventionen nur unterworfen. Ich finde, wenn man geradeaus denkt und den Job macht, weil man einfach der Meinung ist, Menschenleben retten ist ein cooles Ding, dann muss man einfach auf diese Idee kommen. Und ich bin nicht der Einzige, der auf so Ideen kommt. Ja, es gibt ja so ein paar, die irgendwie ständig sagen, wir müssen was machen, wir müssen was tun. Ja.
Erinnert man sich eigentlich als Arzt an den ersten Menschen, den man gerettet hat, also wo es hätte auch anders ausgehen können?
Ja, also zumindest erinnere ich mich an prägende erste Fälle oder Situationen meiner beruflichen Karriere. Da rede ich nicht von Arzt, da rede ich von Rettungssanitäterwesen. Ja. Das tatsächlich kann ich mich da an ein paar Sachen wirklich erinnern, wo ich dann festgestellt habe, das ist cool gewesen und das machst du jetzt auch weiter deswegen.
Können Sie eine dieser Erfahrungen mit uns teilen?
Ja, es gibt so Situationen, wo man irgendwie, eine, das ist aber schon tatsächlich im notärztlichen Berufsleben schon gewesen, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es so eine Geschichte war, wo viele gesagt haben, was machst du da eigentlich? Das war so ein blöder, ein schwerer Unfall mit fast 10 Schwerverletzten, wo ich dann irgendwie nach Sortierung mit ganz, ganz vielen Einsatzkräften habe ich dann irgendwie 3- oder 4-jähriges Kind versorgt, was schwer schädelhirnverletzt war. Und was wir dann ins Krankenhaus gefahren haben, was maximal schlecht und kritisch war. Und was dann, als wir in der Klinik angekommen sind, einen Kreislaufstillstand erlitten, dann Kammerflimmern, reanimationspflichtig wurde. Und die Mehrzahl derer, die im Schockraum gesagt haben, keine Chance, wir hören jetzt hier auf. Gibt keine positive Prognose nach dem, was wir hier sehen. Sagt halt, nein, wir probieren es, gibt mir 5 oder 10 Minuten, wir probieren es jetzt und dann können wir immer noch aufhören. Und es hat funktioniert und dieses Kind hat durch einen glücklichen Zufall das Ganze unbeschadet überlebt. Das ist zu Fuß aus dem Krankenhaus raus. Obwohl die Kollegen recht hatten, weil die Literatur sagt, hoffnungsloser Fall. Aber ich wollte es nicht einsehen, vielleicht im jugendlichen Leichtsinn. Und hatte Glück dann, oder das Kind hatte Glück. Und dann hat sich herausgestellt, dass das die Tochter eines Kollegen von mir war. Im Nachhinein.
Der das aber in dem Moment auch gar nicht wusste.
Nee, der wusste noch gar nicht, dass seine Kinder verunfallt waren zu dem Zeitpunkt.
Und das haben Sie dann mit dem Defi gemacht? Oder?
Ja, mit halt üblichen Reanimationsmaßnahmen. Ja.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was die Medizintechnik in den kommenden Jahren entwickeln sollte, um Ihre Arbeit und die der Notfallmedizin zu erreichen oder verbessern sollte, jenseits dessen, worüber wir gesprochen haben, oder mehr in Umlauf bringen sollte, was wäre das?
Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr miniaturisierte und mobile Technologie, die irgendwelche Parameter erhebt. Also sowas wie, wir haben ja jetzt auch so Monitore, die EKG messen und sonst was alles. Da ist, glaube ich, ganz viel Luft nach oben, dass wir diese Technik erweitern, dass wir noch mehr Signale mit wenig Aufwand, also irgendwie, man klebt irgendwas auf die Schulter und hat dann 1000 Werte, ja, dass wir das alles möglichst online und sehr früh erheben, also dass wir nicht zum Beispiel erst Blut abnehmen und ins Labor schicken müssen, sondern das, was wir heute bei Diabetikern können, dass Sensoren auf der Haut im Halbminutentakt den Blutzuckerwert liefern, ohne dass man gepiepst werden muss. Sowas wäre natürlich sensationell, wenn wir das mit den 100 wichtigsten Werten auch könnten. Irgendwas auf die Haut kleben und wir wissen dann, was drin los ist. Das wäre natürlich wirklich bahnbrechend.
Sie sind ja auch in der Forschung aktiv. Und welche aktuellen oder zukünftigen Forschungsprojekte sind Ihnen besonders wichtig?
Also wir beschäftigen uns und ich selber schon auch sehr lange mit tatsächlich auch mit Reanimationsforschung. Also wir versuchen mit entsprechenden Projekten Dinge zu entwickeln, die tatsächlich das Überleben eines Kreislaufstillstandes und das auch einen guten Ergebniszustand verbessern können. Und ein Beispiel, wo das möglicherweise schon gelungen ist, sind Forschungsarbeiten aus den letzten Jahren, die immerhin dazu geführt haben, dass mittlerweile auf dem Markt erhältlich ein Notfallbeatmungsgerät eine Beatmungsform integriert hat, die es vorher nicht gab, die wir wirklich tatsächlich erfunden und entwickelt haben, die die Sauerstoffversorgung unter der laufenden Wiederbelebung mit der künstlichen Beatmung offensichtlich nach allen Daten, die wir bis jetzt haben, optimiert und damit auch das Überleben möglicherweise besser macht. Also das kann durchaus passieren, dass man im Labor etwas entwickelt, was nachher kaufbare Verbesserung in der Technologie ist. Das ist in dem Fall tatsächlich gelungen. Und in diesen Bereichen beschäftigen wir uns auch weiter mit, sag ich mal, Modifikationen bekannter Technologie, um speziell in der Reanimationssituation die Überlebensraten zu erhöhen.
Ein junger Mensch, Medizin interessiert, hört uns jetzt zu und überlegt, hat vielleicht sogar den Wunsch, den Drang, Medizin zu studieren, später als Arzt tätig zu werden, als Ärztin sogar. Hört dann aber auch, Mensch, 3.47 Uhr aufstehen, präsent sein in solchen Phasen. Ist das die Work-Life-Balance, die ich mir vorstelle? Was sagen Sie dem?
Die Work-Life-Balance ist ja ein ganz, ganz blöder Begriff, finde ich, weil dieser Begriff beinhaltet eigentlich, wenn man sich den so vorstellt, viele denken, sie ist ja so eine Waage wie bei Justitia mit so zwei Schalen und auf der einen Seite ist das Gewicht die Last der Arbeit, auf der anderen Seite ist das Gegengewicht von Life und Selbstverwirklichung und ich glaube, das Hauptproblem ist dieses falsche Sinnbild. Zumindest wenn man sowas macht wie Medizin, ist nicht das, sag ich mal, Privatleben das, was die Arbeit aufwiegt, sondern es ist ein integratives Ding. Das heißt, es kann sein, dass je mehr ich arbeite, umso schöner mein Leben oder zufriedener mein Leben ist, weil die Arbeit einen positiven Eigeneffekt hat. Ich kann nicht Gewichtsklötzchen links und rechts auf die Waage legen, sondern ich muss eigentlich überlegen, welcher Teil der Arbeit ist positiv, die Positivelemente, welcher Teil ist negativ. Ist beim Leben ganz genauso. Wir legen auch positive Elemente, es gibt auch ätzende negative Elemente. Ja, und das ist das, was auf diese Waage muss. Und wenn es gelingt, dass das Arbeitsumfeld und die persönlich gesuchte Arbeitssituation desjenigen eine positive Erfüllung mit sich bringt, dann ist das die Erklärung, warum es auch Ärzte gibt, die nicht darunter leiden, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Weil bei diesen 60 Stunden die positiven Elemente, also je mehr ich arbeite, umso mehr, sag ich mal, emotionalen Benefit ich habe, dann ist der Begriff Work-Life-Balance nicht mehr tauglich. Und was ich jungen Leute rate, ist, dass sie sich überlegen, dass sie etwas suchen, was sie persönlich antreibt. Wo sie sagen, Mensch, da habe ich Lust drauf, weil dann ist die Frage nicht, ob ich nachts aufstehe oder wie viel ich arbeite oder wie viel ich dafür tun muss, um dahin zu kommen, sondern es darf nicht ein abstraktes Ziel sein, sondern es muss, die Sache selber muss Freude machen, Spaß machen. Dann ist sie keine Belastung, sondern integraler Bestandteil des Lebens und ist auch auszuhalten und ist auch völlig normal.
Herr Professor Kehl, ich danke für dieses wunderbare Gespräch.
Gerne.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.